2. Korinther, Kapitel 4, Abvers 13. Damit wir aber diesen Text besser im Zusammenhang verstehen können, will ich diesen Brief selbst etwas einleiten und den Text. Als Überschrift über diesen Brief könnte man schreiben: Ein Apostel offenbart sein Denken und Leben. Wie schon Bruder Grauen sagte, der 2. Korintherbrief dürfte der persönlichste Brief sein, den Paulus geschrieben hat. Hier offenbart Paulus denen, unter anderem, denen, die ein anderes Evangelium oder eine andere Vorstellung vom Evangelium hatten, hier offenbart er das Wesen des Evangeliums anhand seines eigenen Lebens, wie er mit Jesus lebt. Er beschreibt sich selbst als Nachfolger und als Diener Jesu Christi. Aber das sind wir alle. Das macht er deutlich im Römerbrief. In Römer Kapitel 1 sagt Paulus, in Kapitel 1, Vers 5, uns ist gegeben worden Gnade und Apostelschaft. In Vers 1 hat er sich Apostel genannt, das heißt Missionar. Apostel war jemand, der die gute Nachricht Jesu hinausgetragen hat als Sendbote. Aber er war auch gleichzeitig ein Lehrer. Paulus sagt nun in Vers 5, jeder von uns ist ein Begnadeter, aber auch ein Gesandter. Das heißt, in gewissem Sinne sind wir alle, was der Apostel Paulus war. Im Neuen Testament haben wir verschiedene Schichten von Gläubigen. Wir haben zuerst die Apostel, die Jesus gewählt hat. Zu diesen gehört auch Paulus, der etwas später gewählt wurde. Zu diesen gehört auch sein Halbbruder Jakobus, der auch als Apostel gezählt wird, der uns auch einen Brief gegeben hat. Wir könnten also 14 grundsätzliche, fundamentlegende Apostel nennen oder zählen, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen hatten. Aber es gab noch andere Apostel. Und da hätten wir die zweite Schicht. Wir haben solche, die gesandt werden, nicht direkt vielleicht von Jesus Christus, mit einer Botschaft, die sie direkt von Jesus Christus bekommen hätten, aber sie sind Missionare in dem Sinne, wie wir auch heute noch Missionare haben. Barnabas gehört zu dieser Gruppe. Titus, Timotheus, Silas, Barnabas und andere. Das waren solche, die dieselbe Arbeit taten, wie die Fundamentlegenden, wie die, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen und sie uns weitergegeben haben. Aber sie hatten nicht dieselbe Autorität. Aber sie haben dieselbe Arbeit getan. Sie waren Begnadete. Sie waren Nachfolger Jesu Christi und sie waren Sendboten. Und dann haben wir die Evangelisten und die Hirten am Ort, die Ältesten. Diese waren auch Diener Jesu Christi, auch Gesandte. Allerdings galt ihre Sendung mehr der Gemeinde am Ort. Aber sie konnten auch dem Verirrten nachgehen wie ein Evangelist. Aber auch sie waren nur Begnadete. Auch sie waren, wie alle anderen, Nachfolger Jesu Christi. Und sie waren Gesandte. Gesandte mit einem bestimmten Auftrag. Und nun sagt Paulus, dass wir alle, ob es die Leser der neutestamentlichen Briefe sind, oder ob es die Schreiber dieser Briefe sind. Jeder ist im Grunde gleich. Jeder ist ein Begnadeter. Jeder ist ein Nachfolger Jesu Christi. Jeder ist ein Gesandter. Ob er nun ein ursprünglicher Apostel ist, ob er ein Missionar ist, wie wir sie heute haben, ob er ein Ältester in der Gemeinde ist oder Evangelist, oder ob er ein Christ ist, der seinem Beruf nachgeht und auch Jesus dienen will, jeder von uns ist im Grunde gleich wie alle anderen. Paulus schreibt also über sich selbst und stellt sich selbst als Beispiel hin. Man merkt dieses sehr deutlich im Titusbrief. Titus soll, und er ist Missionar, nicht Pastor. Der Titusbrief ist ja nicht, wie die Theologen es wissen wollen, ein Pastoralbrief, ein Hirtenbrief. Die Timotheusbriefe sind auch nicht Pastoralbriefe. Sie sind nicht von einem Hirten geschrieben und sind auch nicht an einen Hirten gerichtet. Sie sind Missionsbriefe, geschrieben von einem Missionar, damals nannte man sie Apostel, an einen Missionar. Timotheus, Titus sind Missionare. Sie sind nur vorübergehend an dem Ort, wo sie diese Briefe erreichen. Titus und Timotheus sollen Beispiele sein für die Christen am Ort. Timotheus in Ephesus, Titus auf der Insel Kreta. Titus soll ein Vorbild sein, besonders für die Ältesten in der Gemeinde. Aber diese sollen dann ein Vorbild sein für die anderen Christen. Und Paulus ist ein Vorbild für Titus. Mit anderen Worten, ob wir nun Paulus vor uns haben, oder Titus, oder die Ältesten, oder die Christen in den Gemeinden, alle sind im Grunde gleichgestellt. Alle sollen dasselbe Leben mit Jesus Christus leben. Alle sollen beispielhaft leben. Alle sollen beispielhafte Nachfolger sein als begnadete Jesu. Und alle sind Zeugen Jesu Christi. Es ist klar, dass der eine das in etwas umfangreicherem Sinne tut als der andere. Aber der Dienst an und für sich ist derselbe. Da sehe ich ein Bild von jemandem, einem Christen, in einem der östlichen Länder. Und es heißt unten, hier predigt jemand das Evangelium. Nun, was ist das Bild? Es sind einige da am Straßenrand, sitzen da oder stehen oder hocken, ganz wenige, und jemand ist vorbeigekommen, ein Christ, tut seine Bibel auf und erzählt ihnen von Jesus. Das kann jeder von uns tun. Das hat Paulus getan. Das haben die Missionare getan. Jeder von uns tut im Grunde denselben Zeugendienst und ist zuallererst, ein Begnadeter und ein Nachfolger. Das heißt, wenn Paulus einmal so richtig auspackt aus seinem innersten Leben mit Jesus und wenn er beschreibt, was es ist, der ihn treibt, der ihn durchträgt durch alle Nöte, warum er so bereit ist, den untersten Weg zu gehen. Die anderen erwarteten von Boten Gottes, dass sie schillernd standen, wie Rhetoriker und so weiter. Nein, Paulus lebt ein anderes Leben, als Christ, als Bote Jesu. Und deshalb ist dieses Evangelium, dieser Brief, ein Evangelium und ein Brief, eine Darstellung der Wahrheit Gottes für uns, für einen jeden von uns. Wenn es heißt, ein Apostel offenbart sein Denken und Leben, dann will das heißen, dass ich von ihm lernen kann. Hat er nicht gesagt, folgt mir nach? Er hat Jesus nachgefolgt, und insofern er wirklich Jesus nachfolgte, sucht er Nachfolger von ihm selbst. Er kann an die Thessalonicher schreiben, ganz junge Christen. Ihr seid Nachfolger geworden der Christen in Israel, im Land Judäa. Und sie wiederum waren Beispiele für andere, schon als junge Christen. So viel zum Allgemeinen, zu diesem Brief. Dieser Brief kann eingeteilt werden in einige Hauptteile. Der Text, den ich angesagt habe, befindet sich im ersten Teil, der von Kapitel 1, Vers 3, nachdem wir den Eingangsgruß gehört haben oder gelesen haben, in den ersten zwei Versen, beginnt der erste Teil in Vers 3 und er geht bis zum Ende von Kapitel 5, Kapitel 5, Vers 21. Dieser Teil kann aufgeteilt werden in 6 Abschnitte. Und wir sind hier im 5. Abschnitt dieses ersten Teiles. Im ersten Teil schreibt, Entschuldigung, im ersten Abschnitt dieses Teiles schreibt Paulus ein Lob Gottes für seine Leser, aber dieses Lob Gottes kommt aus seinem Leidensleben. Also ein Lob Gottes. Und dann schreibt er weiter über seine Beziehungen, über seinen Leidensweg und so weiter und so weiter. Im 5. Abschnitt, der mit Kapitel 4, Vers 1 beginnt, spricht er von Schwierigkeiten und wie man mit ihnen fertig wird. Fast hätte ich meinen Vortrag heute Abend begonnen mit der Frage, haben Sie Schwierigkeiten? Aber das wäre wohl eine sehr banale Frage gewesen, eine selbstverständliche. Kaum jemand, der nicht Schwierigkeiten hat, früher oder später. Und wenn wir Probleme haben, sollen sie gelöst werden, nicht wahr? Oder? Dazu sind sie doch da, damit sie gelöst werden, nicht? Wozu bekommt ein Schüler ein Problem vorgelegt? Damit er es löst. Aber wenn Gott uns Probleme gibt, dann müssen sie nicht immer gelöst werden. Da ist es anders. Wenn Gott Schwierigkeiten in unser Leben bringt, dann sind sie nicht dazu da, damit wir beten, dass sie weggeräumt werden. Paulus sieht das anders. Paulus sagt uns, Schwierigkeiten tun ihren ganz besonderen Dienst. Manchmal werden sie beseitigt, das ist klar. Gott kann mit Schwierigkeiten auf einem von zwei Arten und Weisen verfahren. Er kann unsere Probleme wegnehmen. Das ist natürlich das, was wir uns wünschen. Sind wir krank? Problem. Krankheit. Wir beten, Herr, heile mich, mache mich gesund. Ja. Gott erhört das Gebet, Problem gelöst, Schwierigkeit beseitigt. Wunderbar. Ich danke ihm. Aha. Ziel erreicht. Paulus sagt, das Ziel von Schwierigkeiten ist das Ziel, wenn Gott die Schwierigkeit beseitigt, dass wir ihm danken. Aber nun gilt es auch Gott zu danken, wenn die Schwierigkeit bleibt. Auch dann. Das ist die andere Art und Weise, auf welche Gott mit unseren Schwierigkeiten verfährt. Das Problem kann weggenommen werden. Es kann aber auch belassen werden. Die Schwierigkeit kann bleiben. Aber nun ist es nicht Abhilfe, die Gott gibt, sondern Durchhilfe. Aber eines von beiden gibt er immer. Entweder Abhilfe oder Durchhilfe. Nun gilt es zu lernen, mit solchen Schwierigkeiten umzugehen. Denn sie kommen immer wieder. Immer wieder. In diesem Kapitel 4, in dem wir uns hier befinden, mit unserem Text, sagt Paulus einmal, überall, alle Zeit haben wir Schwierigkeiten. Kein Urlaub, keine Pause. Überall, das ist Raum. Alle Zeit, das ist Zeit. Es gibt keine andere Dimension. Raum und Zeit. Und jedes dieser Dimensionen hat 3 Dimensionen. Also überall im Raum, alle Zeit in der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, es bleibt so, Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, Schwierigkeiten. Wenn ich über dieses Thema spreche auf Beatenberg, kommt dann eines Tages ein Mädchen zu mir und sagt, ist das nicht etwas depressiv? Ja, so ungefähr. Entmutigend. Ich habe die Worte nicht ganz behalten, aber so ungefähr. Sie möchte ein ermutigendes Evangelium. Ja, ich bete auch, dass ich ein ermutigendes Evangelium predige. Die Gnade Gottes genügt. Und das ist die Botschaft, die Paulus in diesem Brief bekommt. Aber die Schwierigkeit bleibt. Die Schwierigkeit blieb, als er diese Botschaft bekam. Und übrigens, der Text ist falsch übersetzt worden von Luther. Ich sage, ich leiste mir diese starke Ausdrucksweise, weil, wenn jemand bedrückt ist, wenn jemand depressiv ist, das heißt, niedergepresst, gedrückt, depressiv heißt niedergedrückt, niedergeschlagen, wenn jemand in dieser Verfassung ist, dann kann er keine Befehle gebrauchen. Aber lass dir in meiner Gnade genügen, ist ein Befehl. Und schon dieser Befehl ist manchmal zu viel für solche Seelen. Zu viel. Und der große Pädagoge, Jesus, hat Paulus in dieser schweren Situation, wo er sogar von einem Boten Satans gequält wurde, das hat Gott zugelassen. War er belastet? Nein. Er war vollkommen gesund im Glauben. Das gibt es. Dass man Anfechtungen hat von einem Boten Satans und das ist von Gott zugelassen. Aber der Glaube zu Jesus, das Vertrauen zu Jesus Christus, der Glaube, die Liebe zu ihm, das sind die zwei wichtigsten Stränge unserer Beziehung zu Gott. Diese waren bei ihm intakt. Aber er hatte etwas zu lernen. Und Jesus teilt ihm diese Lektion mit. Und er erzählt ihm, an meiner Gnade hast du genug. Und jetzt hätte er hinzufügen können, Paulus wollte dir das nur mitteilen. Nichts mehr. An meiner Gnade hast du genug. Darfst tun, was du willst. Du kannst es annehmen, du kannst es lassen. Wollte dir nur sagen, ich bin für dich genug. Du brauchst nicht Erleichterung, du brauchst mich. Das erfuhren wir, schreibt Paulus in Kapitel 1, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Dazu wurde Paulus geplagt, damit er lernen sollte, Jesus genügt, seine Gnade genügt. Jetzt wissen wir, warum wir Schwierigkeiten haben und jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Ja? Wir könnten. Wenn wir das gelernt haben, dann haben wir eine große Lektion gelernt. Aber es gibt noch verschiedene Aspekte oder Facetten dieser himmlischen Wahrheit und ich möchte sie uns kurz aufzeigen im Vorfeld von Vers 13, denn der Text beginnt ja in Vers 1. Wie wird man mit Schwierigkeiten fertig? Nun, Paulus sagt erstens in Vers 1, deswegen. Deswegen was? Ermatten wir nicht. Werden wir nicht vollkommen energielos? Deshalb geht uns die Luft nicht aus. Deshalb werfen wir die Flinte nicht ins Korn. Deshalb reißt unser Vertrauen zum Herrn nicht ab. Deshalb sagen wir nicht, es ist zu viel. Wir ermatten nicht. Wir werden müde. Paulus schreibt nicht, wir ermüden nicht. Müde wird er schon. Oder Gaul sprach Kapitel 6 an, erwähnte kurz einiges dort. Eine lange Liste von seinen Trübsalen. aber er ermattet nicht. Das heißt, er gibt nicht auf, er verlässt Jesus nicht. Warum nicht? Deswegen schaut zurück in Kapitel 3 hinein, wo Paulus von der Herrlichkeit, der überragenden Herrlichkeit des Evangeliums spricht, dieser neuen Botschaft, die Mose zwar ankündigte, aber es war nicht seine erste Botschaft. Seine erste Botschaft an Israel, sagt Paulus, war die Weisung, das Gesetz Gottes. Aber in dieser Weisung waren Hinweise nach vorn in die Zukunft auf den kommenden Messias, an den Mose glaubte, schreibt der Hebräerschreiber. Er rechnete mit ihm, mit diesem Messias, und war bereit für ihn zu leiden, schon damals. Deswegen, weil wir diese herrliche Botschaft kennen, sagt Paulus, und weil wir diese Herrlichkeit erleben werden, wir erleben sie jetzt schon zum Teil, weil wir eine solche Botschaft haben, ermatten wir nicht. Zweiter Grund im selben Vers. Paulus denkt nach über die Barmherzigkeit Gottes. So wie wir Barmherzigkeit empfangen haben, als wir zu Jesus fanden. Ich war und bin, sagt Paulus, der Erste in der Schlange der Sünder. Das Wort bedeutet, ich bin, stehe vorne dran in der Schlange. Ich bin der Erste, der Schlimmste. Und er empfing Barmherzigkeit. 1. Timotheus 1. Aber mir ist Erbarmen widerfahren. Und dann erlebt er, dass der Herr Barmherzigkeit schenkt, sodass er seinen Dienst weiter tun kann. Auch das braucht Erbarmen, Barmherzigkeit. Und er schreibt an die römischen Christen, denkt nach über diese Erbarmungen. Und Kraft dieser Erbarmungen, wenn ihr überlegt, was Gott alles an uns getan hat, dann lasst diese Erbarmungen, denn sie sind in der Mehrzahl, in einer Mehrzahl, lasst diese Erbarmungen euch dazu treiben, euren Körper Gott hinzubringen zum Dienst. Deshalb dienen wir und ermatten wir nicht, sagt Paulus, weil wir Barmherzigkeit empfangen haben. Weiter sagt der Apostel, die Frage der Verschleierung muss geklärt werden. Es ist so vieles in unserem Leben, das verschleiert ist. Das Thema Verschleierung muss klar sein. Das heißt, es muss einmal die Frage der Verschleierung entschleiert werden. Es ist nämlich so, und davon spricht Paulus in Vers 2, in Vers 2 bis 4 Anfang. Er sagt, oder er könnte gesagt haben, es gibt Dinge, die bleiben hinter einem Schleier. Und es gibt Dinge, die müssen offenbar sein. Und er sagt, wenn ich mein Evangelium verkünde, dann führe ich nichts im Schilde, nichts. Ich bin offen. Er schreibt an die Korinther und sagt, ihr könnt in meine Wohnung hineinschauen, ihr dürft überall hineinblicken. Heute hätte er vielleicht geschrieben. Sie können in meine Finanzbücher hineinschauen. Sie können sich die ganzen Rechnungen anschauen. Alles offen. Nichts zu verbergen. Mit schandbaren Heimlichkeiten, so kann man übersetzen, haben wir nichts zu tun. Wir leben entschleiert. Sein Leben ist entschleiert. Und dann kommt das andere, das Evangelium. Das Evangelium will er entschleiern. Er will es offenbar machen, sichtbar machen. Wenn er in Galatien ist, dann verkündet er das Evangelium so, dass man geradezu Jesus am Kreuz sehen kann. Ich habe euch Jesus als den Gekreuzigten geschildert. Und die Galater waren mitgerissen davon, von der Liebe Gottes in Christus. Paulus will die Heiligkeit und die Liebe Gottes im Evangelium offenbaren, entschleiern, enthüllen. Da gilt es, nichts zu verheimlichen. Den ganzen Ratschluss, sagt er den ephesischen Ältesten in der Apostelgeschichte 20. Den ganzen Ratschluss habe ich euch kundgetan. Aber dann spricht er in Vers 4 von einem Schleier 3 und 4, von einem Schleier, der bleibt. Und diesen kann er nicht lüften. Es liegt nicht in seiner Hand. Er versucht sich zu empfehlen oder seine Botschaft dem Gewissen von Menschen zu empfehlen. Er spricht das Gewissen an, das heißt, er kann seinen Zuhörern sagen, sie wissen dies, sie wissen das. Geben Sie es ruhig zu. Und dann kann er Ihnen erzählen, was Sie nicht wissen. Also, Schleier weg. In Ihrem Innern sollen Sie einmal den Schleier wegtun. Und er nimmt den Schleier weg vom Evangelium. So evangelisiert Paulus. Aber er sagt, unter Umständen bleibt ein Schleier. Denn wenn er sich dem Gewissen empfehlen möchte, er spricht es an, dann gibt es Menschen, die machen die Tür zu. Nee, das nicht. Das erleben wir auch, nicht wahr? Die in der Bücherstube hier arbeiten, kommt jemand rein, es entsteht ein Gespräch vielleicht, mit einmal geht's zu nahe. Nein, nicht. Das erleben Sie vielleicht am Arbeitsplatz, im Urlaub, wo der Herr Jesus uns Menschen, die Jesus brauchen, über den Weg schickt. Wir fangen an, fragen uns, ist hier eine Tür offen? Und wenn der Herr eine Tür geöffnet hat, dann wollen wir Zeugnis ablegen. Mit einmal geht die Tür wieder zu. Dann müssen wir aufhören. Wir stehen vor einer verschlossenen Tür. Das erlebt Paulus. Wenn man gerettet werden will, wenn man in den Himmel kommen will, wenn man zu Gott in die Herrlichkeit kommen will, dann müssen wir bereit sein, unsere Augen geöffnet zu bekommen, für uns und für Gott. Wenn wir da sagen, nein, wir halten fest am Schleier, oder wir selbst machen die Tür zu, sind wir verloren. Jesus selbst sagt, es dürfte Jesus sein, vielleicht auch Johannes der Täufer, am Ende von Johannes Kapitel 3, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Dritter Fall. Der Zorn Gottes bleibt fernerhin über ihm. Bei Menschen, die verloren gehen, die nicht gerettet sind, hängt der Zorn Gottes wie eine dunkle Wolke. Und die Bibel ruft uns auf, zu fliehen. Und wir Christen sollen diesen Ruf in den Mund nehmen und sagen, flieh vom kommenden Zorn. Er kommt von oben auf uns herab. Fliehen wir von diesem Zorn. Aber es sind manche, die haben nicht geöffnete Augen dafür. Und wenn das der Fall ist, haben wir es mit verlorenen Menschen zu tun. Weiter sagt Paulus, es gibt eine Ursache für diese Verschleierung. Nicht nur ist der Mensch, der seine Sünde nicht aufdecken lassen will, nicht nur ist er daran beteiligt, sondern auch der Gott dieser Welt, der nicht der Gott des Himmels ist. Das heißt, der Gott der Menschen dieser Welt, die verloren gehen, der Gott des Kosmos bleibt der allmächtige Schöpfer. Aber man hat einen anderen Gott gewählt und ihn zum Gott gleichsam gemacht, oder er hat ein gewissermaßen den Thron usurpiert, beschlagnahmt. Gott lässt ihn noch im Raum, lässt ihn tun. Das bleibt für uns ein Geheimnis. Aber wir sind ja nicht gerufen, Gott zu sein und noch auch nicht zu spielen. Deshalb wollen wir Geheimnisse auch unentschleiert stehen lassen. Aber es ist so. Wir müssen mit Wirklichkeiten rechnen. Es gibt einen Feind Gottes, Satan, der Teufel, und er hat einen Schleier, den er vor die Augen von Menschen zieht. Und Paulus sagt, da ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, zwischen Heide oder Israelit. Jeder von uns hat einen Schleier zunächst vor seinen Augen. Und dieser Schleier wird nicht weggenommen, bevor man bereit ist, umzukehren. 2. Korinther 3 sagt Paulus, der Schleier wird weggezogen, wenn man sich zum Herrn bekehrt. Das sagt er von Israel, das kann er von den Heiden ebenfalls sagen. Ob man Jude ist, ob man Heide ist, es ist ein Schleier da. Aber der kann weggezogen werden. Man kann hören, was Jesus sagt. Jesus ruft. Und Evangelisten, Christen, die evangelistisch sprechen, die rufen. Und das Ohr soll's hören. Zieh den Schleier weg. Lass dir die Augen öffnen für dich selbst und für Jesus, der dich liebt und für dich gestorben ist. Und der nur das Beste mit dir meint. Lass dich rufen. Lass dich ziehen. Es gibt einige, bei denen bleibt der Schleier. Aber wenn das Evangelium angenommen wird, dann wird ein weiterer Schleier weggenommen, nämlich vom Gesicht Jesus, von Jesus. Und er wird entschleiert. Und die ganze Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi wird offenbart. Und diese Herrlichkeit, sagt Paulus, sehen wir in der Botschaft des Evangeliums, das heißt im Wort Gottes. Er fährt dann fort und gibt uns eine weitere Lösung für unsere Schwierigkeiten. Beachten wir, dass dies nicht Schwierigkeiten sind, die einfach so auftreten für irgendjemanden. Paulus spricht von Schwierigkeiten für einen Christen, der bereit ist, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen. Da gibt es eine Sondergruppe von Schwierigkeiten. Von den anderen Schwierigkeiten sprechen wir nicht. Wir sprechen von den Schwierigkeiten, die ein Christ hat, der bereit ist, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen. Viele von diesen Schwierigkeiten sind dieselben, wie andere sie haben, aber nicht alle. Einige Schwierigkeiten sind spezifisch, das heißt, besonders für solche Situationen, die hat kein anderer, weil er nicht dieses Leben kennt. Die tauchen nur hier auf. Wir kommen zum vierten Geheimnis. Wie man mit Schwierigkeiten in der Nachfolge und im Dienst Jesu fertig wird. Es gilt zu wissen um das Wesen des Evangeliums. Davon spricht Paulus in den Versen 4 bis 6. Und dann weiter in den Versen 7 bis 12. Der fünfte Rat, das Wissen um den Weg Gottes mit seinen Dienern. Da lesen wir in Vers 7, das ist gleichsam der Text dieses Kurzabschnittes. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Schwierigkeiten, sagt Paulus, können uns zu groß werden, zu schwierig. Wir haben diesen Schatz des Evangeliums, diesen Schatz des Heiligen Geistes, diesen Schatz Jesus, diesen Schatz der Herrlichkeit unseres Lebens mit Jesus, dieses geistliche Leben, diesen Schatz haben wir in einem Gefäß, das zerbrechlich ist. Wir wohnten bei Freunden, kamen heute von dort und in dem Raum, in dem Zimmer, in dem meine Frau und ich untergebracht waren Schachteln. Die Tochter war am Umziehen und hatte einiges bei den Eltern verstaut. Und auf einem solchen Karton las ich zerbrechlich. Möglicherweise ein Spiegel oder mehr. Ja, zerbrechlich. Und so schreibt Gott über unseren Leib, über dieses Gefäß des ewigen Lebens. Der Leib ist nicht bekehrt. Der Leib ist nicht wiedergeboren. Der Leib hat noch nicht ewiges Leben. Der Leib ist immer noch der alte, den ich hatte, bevor ich zu Jesus fand. Und Jesus schreibt darüber zerbrechlich. Und das bleibt so. Und mit den Jahren wird der Leib zerbrechlicher. Aber er hat seinen Schatz, seinen himmlischen Schatz, hineingelegt in einen solchen Körper, in ein solches Haus, in ein solches Gefäß, in ein solches Zelt, schreibt er in Kapitel 5. Warum? Absichtlich. Damit, wenn dieses Gefäß nicht zerbricht, man sich fragt, ja, aber die Last ist viel zu groß für dieses Gefäß. Ich nehme dieses Glas und ich belaste es mit einem Zentner, mit einem Stein, einem Zentner schwer. Kann das Glas diesen Zentner Stein, einen Zentner schwer tragen? Ich nehme an, nicht. Zerbricht. Legt Gott uns Lasten auf, die wir nicht tragen können? Ja, absichtlich. Warum? Damit es sich herausstellt, damit es offenbar wird, dass die Kraft, die die Last trug, nicht der Körper war, nicht unsere Energie war, nicht unsere Kraft war, sondern von Gott. Sie war Gottes Kraft. Deshalb führt uns Gott in unmögliche Situationen. Da sagen wir, das war jetzt zu viel. Nichts Neues, nichts Neues. Das ist eine alte Sprache. Jakob sagt zu seinen Söhnen, nachdem sie berichten von ihrer Reise nach Ägypten, alles dieses ist mir zu viel. Alles dieses ist gegen mich. Ihr habt Josef genommen und ein Josef ist nicht mehr da, Simeon nicht mehr da, jetzt wollt ihr noch Benjamin haben. Alle diese Dinge sind gegen mich. Oder Jona-Buch. Die Wellen schlugen über seinem Kopf zusammen. Die Probleme wurden wörtlich zu viel. Das Wasser schlug ihm über den Kopf zusammen. Probleme. Warum? Damit Gott auf übernatürliche Weise in dieser Welt sich offenbaren kann. Gott wird verherrlicht, schreibt Paulus in Kapitel 1, durch uns. Gott erweist sich treu, sodass wir dazu dienen. Wir erleben die Treue Gottes und Gott wird durch uns verherrlicht. Er beschreibt dann in folgenden Versen 8 bis 12 diesen Grundsatz des Evangeliums. Und wenn wir das wissen, wenn wir das bedenken, wenn das bei uns klar wird, welchen Weg Gott mit seinen Nachfolgern und Dienern geht, dann brauchen wir nicht zu ermatten, wir brauchen nicht zu verzagen, schon gar nicht zu versagen, wir können weitermachen. Vers 12. So wirkt also der Tod in uns, Tod, mehr Schwierigkeit, als ich ertragen kann. Tod erlebt Paulus, während er lebt. Der Tod wirkt in uns, aber Leben in euch. Wann ich Tod erlebe, ich auch Leben bei mir erlebe. Tod, Auferstehung, Tod, Auferstehung. Nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Das ist das Leben eines Christen. Neue Schwierigkeit. Ich beuge mich, ich sage, ja, Herr, ich erlebe seine Treue, seine durchtragende Kraft. Ich breche durch zu neuem Leben, gleichsam neuen Erkenntnissen, ein neuer Durchbruch. Und jetzt bin ich fähiger, sagt Paulus in Kapitel 1, anderen zu helfen, andere aufzurichten, andere zu trösten. Und dann kommt die nächste Lektion an einer anderen Stelle. Jakobus schreibt, unsere Schwierigkeiten sind vielfarbig. So wörtlich. Ja. Sehr, sehr viele. Überraschend kommen sie. sehr viele, ganz neue, dann wieder alte Schwierigkeiten, unzählig viel, bis zum Ende unseres Lebens. Bleibt es so, alle Zeit, sagt Paulus. Das ist der Weg, den Gott mit seinen Dienern geht. Wenn sie diesen Weg nicht gehen wollen, steigen sie aus. So sagt es Jesus. Wer dieses Kreuz, das heißt die Einführung in den Tod, ein Kreuzträger war auf dem Wege zum Tode. Wer nicht den Weg bereit ist zu gehen, von dem er weiß, der geht jetzt Richtung Tod, der soll's lassen, der folge mir bitte nicht nach. Nur Kreuzträger sind gerufen. So sagt es Jesus. Und Paulus wiederholt dieses Evangelium und deckt einmal auf für die Korinther, die das Fleischliche und Schillernde haben wollten. Dies ist das Wesen des Evangeliums in Nachfolge und Dienst, nicht Berieselung, nicht diesseitige Herrlichkeit, sondern die Bereitschaft, hier in dieser Welt, in dieser Zeit, in der Nachfolge Jesu Verzicht zu üben, damit, wenn dieses kurze Leben zu Ende ist, wir dann in die Herrlichkeit hineingehen. Und das ist keine Utopie. Keine Utopie. In dieser Zeit aber müssen wir darauf gefasst sein. Aber wenn wir die Herrlichkeit vor Augen haben und den Herrn jetzt vor Augen haben und um seine Gnade wissen und wissen, dies ist sein Weg für uns, dann können wir ihn gehen. Es fällt auch auf in 2. Korinther Kapitel 4 in diesem Kapitel, dass Paulus manchmal den Namen unseres Herrn so gebraucht, erwähnt nur das Wort Jesus. Jesu wegen. In den Versen vor Vers 12. Jesu wegen. Das hat seine besondere Bewandtnis. Die Wahl der Titel oder Namen, die Paulus unserem Herrn verleiht oder die er gebraucht in seinen Schriften, ist nicht von ungefähr. Die ist gewählt. Diese Namen. Und wenn er sagt, Jesu wegen, dann weist er darauf hin, schaut einmal, wir haben einen erhöhten Herrn, der einmal in Niedrigkeit lebte. Und wir folgen diesem erhöhten Herrn nach in der Welt, in der er sich befand, aber mit dem Geist, den er hatte. Aber Jesu wegen, nicht Christi wegen, sondern wegen dessen, der von Nazareth kam und auf dem Weg zum Kreuz war, das war der Christus, das ist klar, aber dort hieß er, in jener Welt, in jener Zeit hieß er Jesus. Und den sollen wir bereit sein nachzufolgen, so wie er lebte, in der Bereitschaft zu verzichten, den Leidensweg zu gehen, Jesu wegen. Aber wenn wir ihm nachfolgen, wird es nicht nur Richtung Kreuz gehen, sondern auch immer wieder Richtung Auferstehung, damit ich auch seine Auferstehung kennenlerne, seine Auferstehungskraft, sein Auferstehungsleben schon hier. Tod, Auferstehung, Tod, Auferstehung und dann Herrlichkeit später. Wir kommen zu Vers 13, das war eine lange Einleitung, aber sie war nicht unwesentlich. Es war alles Wort Gottes, nicht wahr? Lesen wir weiter, Vers 13. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, eine weitere Hilfe für Nachfolge und Dienst. Das heißt, wenn wir um die Möglichkeit des Glaubens wissen, brauchen wir nicht zu ermatten, wir können fertig werden mit den Schwierigkeiten. Ja, Sie sagen sich vielleicht, so wie das sich tönt, das ist doch klar. Glauben sollen wir, glauben können wir. Das ist doch unser Leben. So selbstverständlich betrachtet Paulus das Glauben auch nicht. Für Paulus ist es nicht selbstverständlich, dass er in Schwierigkeiten Glauben bewahrt. Er schreibt an Timotheus in seinem zweiten Brief, Kapitel 4, ich habe Glauben bewahrt durch die Gnade Gottes. Das ist gerade, was gefragt ist in Schwierigkeiten. Das Vertrauen soll nicht abreißen. Wenn wir anfangen zu murren, wir sind verzweifelt, das sind Zeichen, dass wir nicht vertrauen, dass das Vertrauen angerissen ist. Aber das Vertrauen soll gesund bleiben. Wie kann nun das Vertrauen gesund bleiben? Der Glaube in Schwierigkeiten darf gesund bleiben. Und wenn wir wissen um die Möglichkeit, weiter zu glauben in Schwierigkeiten, dann kann der Herr uns bewahren. Wir müssen uns das einmal vor Augen führen. Wie kann Paulus glauben? Er sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Nun, wie steht es in Galater 5 geschrieben? Vers 22. Die Frucht des Geistes. Das heißt, das, was der Geist bei uns herbeiführt, bewirkt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und so weiter. Glaube. Oder Treue. Treue und Glaube sind dasselbe Wort im Griechischen. Treu bleiben in Schwierigkeiten. Glauben bewahren, Glauben halten. Der Heilige Geist bewirkt das. So, jetzt sind wir schon auf dem Weg. Jetzt sind wir auf der Spur. Wenn ich weiß, dass Glaube vom Heiligen Geist gewirkt wird, eine Frucht des Geistes ist, dann muss ich bemüht sein, mit meinem Herrn in Ordnung zu bleiben, damit der Heilige Geist nicht gehindert ist am Schaffen dieser Frucht. Ich muss bereit sein, das fleischliche Wesen, das kommt zuvor in Galater 5, das wird dort beschrieben, zu lassen, Buße darüber zu tun. Ich will bereit sein, auf den Herrn zu schauen, und dann kann sein Geist in meinem Leben am Werk sein. Aber er sagt, wir alle haben diesen Geist. Im Alten Testament hat nicht jeder ihn. Die Propheten hatten ihn, die Psalmisten hatten ihn. Und hier zitiert einer Psalm, es dürfte Psalm 116 sein. Wir haben denselben Geist, den jener Psalmist hatte. Und was er sagte, können auch wir Kraft dessen sagen. Er hatte den Geist Gottes und er sagte, ich glaubte, darum redete ich. Und so können auch wir sagen, weil dieser Geist auch in uns am Werk ist. Wir können glauben und der Glaube darf im Reden, im Dank Gott gegenüber, im Zeugnis Menschen gegenüber, im Bekennen unseres Standes vor Gott weiterhin. Wir können das tun, wir können reden. Wir glauben, weil der Geist diesen Glauben in uns bewirkt und darum können wir reden. Nachdem das geschrieben ist, ich glaubte, darum redete ich. So glauben auch wir und darum reden wir. Viele reden nicht, sind stumm, wenn Gott die Tür zum Zeugnis auftut, weil sie dem Herrn nicht für die nötige Gnade glauben können, vertrauen nicht, oder es ist Sünde in ihrem Leben, sodass der Heilige Geist nicht am Werk sein kann, sodass sie nicht imstande sind, den Mund aufzutun. Da wir wissen, der zweite Grund, weshalb wir glauben können, der Glaube wird zur Gewissheit. Wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckte, woher wissen wir das? Hat einer von uns das etwa gesehen? Hat einer der damaligen es etwa gesehen? Nein. Niemand hat es gesehen. Er war allein. Aber dass ein Grab, ein Stein von der Tür wegging, das dürften Wächter gesehen haben. Dass das Grab leer war, das haben einige gesehen. Und den, der im Grab gewesen war, den hat man gesehen. Beweise genug, dass er auferstanden war. Es geht also um Beweise. Es geht also um Überzeugungsgründe und die sind bis heute da. Wir sind imstande zu prüfen, ob es sich mit dieser Botschaft so verhält, wie es erzählt wird. Wir dürfen die Zuverlässigkeit dieser Urkunden prüfen, auf ihre Wahrhaftigkeit hin. Und wenn auch wir überzeugt sind, dürfen wir sagen, wir wissen. Und dann kommt unsere Erfahrung hinzu. Zuerst sind wir überzeugt von der Zuverlässigkeit der Schriften, der Evangelien. Es wird erzählt, Jesus ist auferweckt worden. Wir glauben an Jesus und wir erleben Jesus Christus als unseren persönlichen Retter. Wir erfahren, dass der Gott der Bibel tatsächlich heute lebt. Meine Frau und ich erleben das Tag für Tag, diese ganzen Jahre unseres Dienstes in Europa. Nächstes Jahr werden es 45 Jahre sein. Gott ist treu. Und wir dürfen sagen, wir wissen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Wir erleben den Auferstandenen. Da wir wissen, glauben wir weiter. Wir glauben und wissen und glauben. Da wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckte, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch darstellen wird. Wenn wir das wissen, dass wir eines Tages mit Jesus auferstehen werden, das heißt, mit ihm leben werden, dann können wir heute Mut fassen und dieser Auferstehung, dieser Herrlichkeit entgegenleben, in Nachfolge und Dienst. Wir wissen, geschichtlich, Jesus wurde auferweckt, stand auf aus dem Tode. Und wir wissen, er, der Gott, der ihn auferweckte, wird auch uns auferwecken in Zukunft. Und wenn wir das wissen, dürfen wir weiter reden, weiter nachfolgen, weiter dem Herrn dienen. Und nun sagt Paulus, nicht nur uns wird er auferwecken, sondern auch euch, denen wir dienen. Wir dienen euch. Und jetzt fügt Paulus in Vers 15 hinzu, und somit haben wir den siebten Grund, oder beziehungsweise den siebten Punkt, die siebte Hilfe, wie wir mit Schwierigkeiten fertig werden. Wenn wir wissen um den Zweck der Schwierigkeiten, kann uns das helfen. Wenn wir wissen um den Zweck der Schwierigkeiten. Kapitel 4 geht in manchem Hand in Hand mit Kapitel 1. Die zwei Kapitel kann man parallel studieren. Studiert man Kapitel 1, sollte man auch Kapitel 4 studieren. Studiert man Kapitel 4, sollte man auch Kapitel 1 lesen. Die zwei haben Gemeinsamkeiten. Auch an dieser Stelle. Denn er begann seine Abhandlungen mit dem Gedanken, Gott tröstet uns in allerlei Schwierigkeiten, damit wir trösten können, die auch Schwierigkeiten haben, die in allerlei Bedrängnis kommen. Und das haben wir hier in Vers 15. Denn alles ist euretwegen. Was ist hier alles? Alles ist hier erstens die Schwierigkeit, alle Schwierigkeiten, die ich erlebe. Zweitens die Hilfe, die ich in meinen Schwierigkeiten erlebe. Und diese zwei dienen dazu, dass ich anderen dienen kann, dass ich imstande bin, anderen zu helfen. Gott führt uns nicht nur so wie er es tut, nicht nur damit ich Jesus ähnlicher werde und ich wachse und heranreife, sondern damit ich anderen helfen kann, Jesus ähnlicher zu werden und heranzureifen. Alles ist euretwegen. Und das heißt, Paulus versteht sich als Nachfolger und Diener Jesu Christi als jemanden, der nicht für sich selbst lebt. Sein ganzes Leben lebt er für Jesus und die Gemeinde Gottes, für die, die Gott gerufen hat zum Kreuz. Tun wir das? Für wen leben wir? Wofür leben wir? Kann ich Paulus an dieser Stelle nachfolgen? Alles ist euretwegen. Morgen Abend, so der Herr will, morgen früh, Entschuldigung, wir sind. Morgen früh ist der Gottesdienst. Morgen früh wollen wir weiterfahren mit Vers 15 und 16. Es sind schöne Verse. Bis zu Kapitel 5, Vers 8 bespricht Paulus hier Hilfen, mit denen wir fertig werden können mit Schwierigkeiten. Und wenn wir diese bedenken, denn wir sind gefragt, nachzudenken über diese Hilfen, sonst werden sie an uns vorbeigehen und wir werden schwach sein, wenn die Schwierigkeiten kommen. Es braucht diese Pausen, in denen wir wirklich nachdenken über Gottes Wort, über solche Texte. Und dann, wenn das Gefecht kommt, wenn wir nicht mehr so klar denken können, sind wir imstande, dennoch auszuharren, dem Herrn treu zu bleiben.